Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz ist der alte wie neue Champion der French Open. Er gewinnt ein, möchte man sagen, episches Finale. Ich glaube, man kann es so sagen. Gegen Jannik Sinner mit 4:6, 6:7, 6:4, 7:6 und 7:6. Er wehrt zwischendurch 3 Matchbälle ab. Am Ende ist es das längste Grand Slam Finale in der Open Era bei den French Open. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Chip and Charge zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Was war das beste Match, das du live in persona gesehen hast in deinem Leben, in deiner Karriere, auch als Sportjournalist?
Keine Ahnung mehr. Irgendwie ein Grand Slam Finale wird es gewesen sein.
Ich werde bis ans Ende meiner Tage sagen können, das ist das Finale der French Open 2025 war. Und ich glaube, ich muss da gar kein großes Risiko eingehen.
Möglich ist es. Ich hätte es ehrlicherweise nach vielleicht so 1,5 Stunden nicht gedacht, aber man kann schon behaupten, dass es sich wirklich zu einem legendären, epischen Match hin entwickelt hat, das dann halt zum Ende nochmal wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und das sieht man jetzt ja auch eher selten und spricht für die beiden Akteure, die da heute am Werke waren.
Wir werden diesem Match wahrscheinlich nicht gerecht werden können in unserer Besprechung, aber wir haben die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist ja ein kleines bisschen Gruppentherapie hier, über dieses Match zu sprechen, weil es war am Ende wirklich ein unfassbares Match. Und wir müssen einfach mal sagen, wir haben schon häufiger gesagt, hier auch über die beiden, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, sie sind im Moment die Spieler, die es zu schlagen gilt. Und sie sind im Moment die beiden besten Spieler. Und ein Match wie heute hat dazu beigetragen, dass wir alle wissen, dass sie im Moment einen gewaltigen Schritt vor den anderen sind.
Na, ist ja auch interessant. Wir haben ja schon mal eine ähnliche Partie zwischen den beiden gesehen, damals bei den US Open, wo noch keiner von beiden einen Grand Slam-Titel gewonnen hatte. Es war das Viertelfinale. Für uns Europäer lag es halt ein bisschen doof mitten in der Nacht, für die Amerikaner später auch mitten in der Nacht. Dadurch hat es quasi einen Mythos bekommen. Und jetzt haben die beiden das dann auf der allergrößten Bühne im ersten gemeinsamen Grand Slam-Finale nachgeholt. Und das trägt natürlich schon so dazu bei, dass es A, so beeindruckend war und B, halt wirklich eine Nachricht sendet an die anderen Herren im Spitzentennis, was die beiden hier nicht nur schon können, sondern auch vorhaben.
Und wir müssen dann auch noch einmal gerade sagen, die beiden haben ein Spiel, was aufeinander unfassbar gut passt. Auf der einen Seite der kühl kalkulierende Sinner, der mit jedem Schlag eigentlich einen cleanen Schlag abliefert und eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt das Gefühl auch vermittelt, auf dem Platz der Chef im Ring zu sein und dass er immer eine Antwort hat. Auf der anderen Seite der vor Spielfreude platzende Carlos Alcaraz, der gerne mal die Extra-Route sucht und gerne mal versucht, den ganz spektakulären Schlag zu bringen. Und wir haben es heute im 5. Satz gesehen, da sind ihm dann nochmal ein paar spektakuläre Punkte gelungen. Es ist, die beiden haben ein Matchup, das uns auch in den nächsten Jahren noch super Matches bereiten wird. Letztes Jahr Peking, das Finale, es war nur Best of Three. Aber auch das war ein Spiel, wo wir hinterher gesagt haben, es ist eins der Matches des Jahres gewesen. Und das hier, jetzt bin ich wirklich gespannt, was das zweitbeste Match des Jahres sein wird, dieses Jahr.
Gut, mal schauen, ob wir schon gesehen haben oder ob es noch kommen wird. Ich meine, das Interessante ist ja, dass sie beide spielerisch sehr gut zueinander passen, aber jetzt nicht unbedingt einen krassen Kontrast darstellen. Es ist nicht so, dass der eine ein Angriffsspieler ist und der andere ein Abwehrspieler, sondern sie ergänzen sich einfach in ihren Stärken als Angriffsspieler. Und das sieht man natürlich selten. Das hatten wir jetzt bei den Big Four, vielleicht am ehesten bei Nadal und Federer in einer gewissen Phase. Aber es ist jetzt eher ein Zufall der Geschichte, der die Matches zwischen den beiden dann halt auch wirklich total unterhaltsam macht. Meistens total unterhaltsam. Denn ich möchte nachher schon anbringen, dass ich wirklich die ersten 1,5 Sätze heute ein bisschen öde fand. Du. Und ich glaube, dass das leider auch so ist, wenn Sinner dominiert, dann ist es manchmal echt ein bisschen zum Gähnen. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, ich hatte die Hälfte meines Textes für die Sportschau hatte ich schon geschrieben nach 2,5 Sätzen und dann habe ich eigentlich fast alles wieder in die Tonne gekloppt. Die beiden Kollegen von den Agenturen, von der DPA und von der SED, die waren beide komplett hilflos irgendwie. Nachbarn. Der eine, der Kollege von der SED hat gesagt, ich habe jetzt zwei Texte, exakt zwei gleich lange Texte geschrieben, 550 Worte und mit beiden Ergebnissen, und dann kann man einen Text so richtig in die Tonne kloppen. Der andere ist dann geschickt worden, und mit denen habt ihr vielleicht schon gelesen heute vom SED beziehungsweise von der DPA. Lass uns einfach mal ins Match gehen, weil, wie gesagt, das war zweieinhalb Sätze wahrscheinlich. Ein Spiel, was komplett auf dem Schläger von Jannik Sinner lag. Er lag im ersten Satz mit Break zurück. Und das Einzige, was ich mir aufgeschrieben hatte im ersten Satz, war, dass Carlos Alcaraz unglaublich offensiv beim Return war. Wir müssen nachher noch über die Return-Leistung insgesamt sprechen von den beiden, weil die war extraordinär. Aber er stand im ersten Satz wirklich sehr, sehr nah an der Grundlinie und hat versucht, Sinner so ein bisschen die Zeit zu nehmen. Sinner hat das Gleiche gemacht mit dem Return bei Alcaraz. Beide wollten sich gegenseitig wenig Zeit geben. Es gab erst das Break von Alcaraz, das holte sich Sinner zurück. Und von dem Zeitpunkt an, als Sinner sich das Break zurückgeholt hat, gab es eine Einbahnstraße in diesem ersten Satz.
Ja, es ist interessant, dass du mit dem Return anfängst, weil ich habe es mit den englischen Kommentatoren geguckt und die hatten sehr offensichtlich Zugang zu Tennis Insights, also diesem Service, der wirklich jeden Schlag runterbricht und daraus dann einen Score von 0 bis 10 für alle Schläge, die es in dem Match gibt, macht. Und die haben gezeigt, dass Alcaraz in den ersten ein, drei Viertelsätzen eine wirklich schlechte Return-Leistung gebracht hat. Anscheinend hat er es erst...
Er hat das ja angepasst. Er ist weiter zurückgegangen beim Return.
Ja, genau. Er hat es auch erst Ende des zweiten Satzes geschafft, glaube ich, einen zweiten Return, den er auf die Vorhand bekommen hat, überhaupt ins Feld zu bekommen. Also, das Match ging los. Er hat sich, glaube ich, 6 Breakchancen erspielt in den ersten beiden Sätzen, konnte dann eine nutzen. Sinner hat eigentlich nur die kurzen Punkte gewonnen. Alles, was ein bisschen längerer Ballwechsel war, ist ihm irgendwie überhaupt nicht gelungen. Er schien mir auch ein bisschen nervöser als Alcaraz zu sein, aber du hast es angesprochen, als ihm dann das Rebreak gelungen ist, da war er dann ziemlich schnell der bessere Spieler. Und das hat dann auch wirklich angehalten bis zum 5:2 im zweiten Satz. Und da hat dann Alcaraz die besagte Anpassung vorgenommen, hat viel besser returniert, war auf einmal im Match drin. Sinner kriegt diesen zweiten Satz noch über die Ziellinie, führt mit 2 Sätzen. Und dann entwickelt sich ja wirklich erst diese Partie, über die wir dann halt sprechen. Weil bis dahin war Sinner auf jeden Fall der bessere Spieler. Und hat es aber eben so routiniert, so kühl, so, naja, langweilig runtergespielt. Und Alcaraz hat ihm nicht wirklich die Stirn bieten können. Und Sinner hat das so langsam an sich gezogen. Und ganz ehrlich, keiner wäre überrascht gewesen, wenn Sinner das in 3 Sätzen nach Hause gebracht hätte. Und wir am Ende irgendwie darüber gesprochen hätten, dass er in diesem Jahr den Grand Slam gewinnen kann. Und das hat sich dann zwar schon ein klein bisschen geändert mit den Anpassungen von Alcaraz im zweiten Satz, aber es hat bis in den dritten gebraucht, bis Alcaraz dann wirklich auf Augenhöhe angekommen war, aus meiner Sicht.
Der zweite Satz verlief bis zum 5:2, du hast es gesagt, sehr einseitig pro Jannik Sinner. Die Stimmung war auch etwas gedämpft im Stadion. Es gab Carlos-Carlos-Rufe dann, und man wollte die Hunderte und Tausende Euro, die man ausgegeben hat, wollte man nicht so einfach in den Schornstein werfen und wollte dann ein wirklich gutes Match daraus haben, aber bis zum 5:2 war nichts. Das Break für Carlos Alcaraz zum 5:4, das kam ein bisschen aus heiterem Himmel. Hat er gute Returns gespielt, er ist gut in die Ballwechsel gekommen und er hat auch den einen oder anderen Fehler von Jannik Sinner bekommen. Und er hat sich von dem Moment an wieder wirklich mehr gepusht und er war dann deutlich mit durchgestreckterem Kreuz dann wieder unterwegs. Er hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, natürlich habe ich noch daran geglaubt, dieses Match zu gewinnen, als ich 3 Matchbälle zurücklag. Aber das kann man nicht unbedingt verlangen. Und zu diesem Zeitpunkt sah er wirklich chancenlos aus. Der Tiebreak ging dann auch mit 7:4 an Jannik Sinner. Er musste 3 Satzbälle oder er brauchte 3 Satzbälle, um dann am Ende das Ganze nach Hause zu bringen. Aber insgesamt führte er mit 2:0 Sätzen und man hat so ein bisschen gedacht, na, eine 2:0 Satzführung. Erstens hat Carlos Alcaraz die noch nie aufgeholt in seiner Karriere. Er hat noch nie einen 0:2 Satzrückstand aufgeholt. Und zweitens war Sinner zu diesem Zeitpunkt wirklich der deutlich, deutlich stärkere. Und als Alcaraz dann im dritten Satz seinen Aufschlag sofort zum 1:0 verloren hat, habe ich angefangen zu schreiben und habe gedacht, ja gut, das wird jetzt nichts mehr groß bringen. Aber das Break zum 1:1, ich glaube, das war das Wichtigste dieses gesamten Matches für Carlos Alcaraz.
Ja, ich habe es ehrlicherweise nicht gesehen. Es war die kurze Pause, die ich mir genommen habe, die ersten beiden Spiele am Anfang des dritten Satzes. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Da ist ja auch das Blatt vor mir komplett leer. Ich habe auch erst hinterher verstanden, dass es schon 2 Breaks gegeben hat. Ich habe gedacht, ah ja, schnelles 1-1, alles klar. Und war dann eher fokussiert auf das nächste Break von Alcaraz.
Ja, und das nächste Break von Alcaraz, das gab es ziemlich genau zwei Spiele später, nicht nur ziemlich, sondern ganz genau zwei Spiele später, als er mit 2-1 führte und dann einen 40-15 noch umdrehte und dann dieses Break zum 3-1 schaffte. Und da hatte sich so langsam dieses Selbstvertrauen wieder aufgebaut. Wie gesagt, seine Returns wurden besser, seine Offensive wurde besser. Vor allen Dingen hat er dann auch versucht, sehr häufig, sehr früh den Punkt zu machen, und er hat es immer wieder geschafft, dann auch Jannik Sinner laufen zu lassen. Sinner hatte 2,5 Sätze lang dieses Match komplett im Griff und konnte Alcaraz bewegen, und ab diesem Zeitpunkt war es so ein bisschen umgekehrt.
Ja, er hat dann auch diese kurzen Punkte endlich drehen können. Also da lag Sinner wirklich nach den ersten beiden Sätzen klar vorne, und dann hat Alcaraz so langsam in seine Richtung bewegen können, hatte weiterhin einen kleinen Vorteil bei diesen langen und längeren Ballwechseln. Aber es war nicht so, dass er weggezogen ist. Allerdings hat man gesehen, was er natürlich besitzt, ist wirklich diese Fähigkeit, Ballwechsel disruptiv zu beenden. Also er stand ja dann teilweise im Court, er kann dann halt auch einfach nicht nur eine Cross-Vorhand spielen, sondern er spielt ja halt mit so einem Winkel, dass dann selbst Sinner keine Chance mehr hat. Oder er biegt einen Punkt um, wo Sinner einen tiefen Return setzt, und er kriegt den dann hinten noch in die Ecke rein. Und das ist dann die Art von Tennis, die er im dritten Satz gezeigt hat. Das kann man dann trotzdem sagen, muss ja noch nicht so viel bedeuten in einem Fünf-Satz-Match. Immer noch liegt Sinner vorne und immer noch war übers Match gesehen der bessere Spieler, und jetzt hat Alcaraz vielleicht eine gute Phase, aber dann, ja, gut, dann hat sich der vierte Satz ja so spannend entwickelt.
Ja, auf jeden Fall waren 3 Stunden 8 Minuten gespielt nach dem dritten Satz, und ist diese lustige Statistik, dass Jannik Sinner noch nie ein Match gewonnen hat, das länger als 3 Stunden 48 gedauert hat, die war noch ein kleines bisschen im Hinterkopf natürlich auch. Ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass es in irgendeiner Weise noch von Belang werden würde. Der vierte Satz war dann ja schon so der erste wirkliche Fiebertraum, und als Jannik Sinner das Break zum 4-3 machte im vierten Satz, da habe ich damit gerechnet, ja, wir werden gleich aufnehmen können, wir werden heute sehr früh ins Bett gehen können, beziehungsweise wir werden sehr früh dieses Match beenden, weil es war für mich völlig ohne, also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass er dieses Break noch zurückholen würde. Und dann gab es bei 5-3 es 0-40 gegen Carlos Alcaraz. Aber was dann passierte, war wirklich erstaunlich. Der erste Matchball wurde mit einem Forced Error von Jannik Sinner beendet. Da hat Carlos Alcaraz ihn super in die Vorhand geschickt. Der zweite war ein zu langer Vorhand Return, und der dritte Rückhand.
Und zwar ich habe sie mir hier genau aufgeschrieben. Ich habe es auch nochmal alles zurückgespult. Und der zweite ist der, von dem er heute Nacht träumen wird. Das ist ein zweiter Aufschlag von Alcaraz. Ja. Der ist okay.
144 km/h.
Ja, den will Sinner zu genau die Linie entlang spielen. Der ist lang, der muss drin sein. Der ist ihm in seiner Karriere schon tausende Male gelungen. Dann darüber muss er sich ärgern, die anderen beiden. Okay, aber das ist der, wegen dem wir um 23.46 Uhr aufnehmen und nicht um, weiß der Geier, 20.05 Uhr oder so.
Und wegen dem er um 3 Uhr erst einschlafen wird.
Ach, wenn überhaupt. Ja. Weil auch das ist halt das Ding. Ich habe eben immer wieder verschiedene Sachen mitgeschrieben, also nicht nur Notizen, sondern auch Statistiken. Und wir gehen hier in das 5-3 rein. Und er liegt in dem Satz lustigerweise bei den kurzen Punkten ziemlich klar hinten. Aber bei den längeren Punkten 15-4 vorne, 7-1 Winner. Er ist zu dem Zeitpunkt im vierten Satz der ganz klar bessere Spieler von der Grundlinie. Und warum er da so ungeduldig die Entscheidung sucht, weiß ich nicht. Gibt für mich keinen Grund, weil Alcaraz war auf einmal unsicher von der Grundlinie, hat auch zum 0-40 sich einfach wegdrängen lassen. Mhm. Und da ist Sinner ungeduldig geworden und spielt einen unnötigen Ball, etwas, was wir eben von ihm nicht kennen, die Art von Nerven zu zeigen. Und ich glaube wirklich, dass er da die Partie weggegeben hat mit diesem einen Punkt.
Und das nächste Aufschlagspiel verliert er sehr deutlich. Und da hat er einen Wirkungstreffer erzielt. Da hat er wirklich einen Wirkungstreffer erzielt, Carlos Alcaraz, und Jannik Sinner war am Taumeln. Und er gewinnt dann diesen Tiebreak mit 7-3, nachdem er mit 2-0 zurückliegt, das erste Aufschlag, den ersten Punkt verloren hat bei eigenem Aufschlag. Und dann verliert Jannik Sinner dreimal bei eigenem Aufschlag den Punkt. Und Carlos Alcaraz kann ausservieren und am Ende mit 7-3 diesen dritten Satz gewinnen. Und wir sind dann bei 3 Stunden 55 schon gewesen. Und wir waren über diese 3 Stunden 48 rüber. Und vierte Satz, Entschuldigung, wir waren schon über diese 4 Stunden drüber. Und im 5. Satz dann geht es los mit dem Break für Carlos Alcaraz. In dem Moment habe ich dann gedacht, jetzt gewinnt es Alcaraz, weil zu dem Zeitpunkt machte auch Sinner nicht mehr den fittesten Eindruck. Er ließ den Kopf hängen, er war, glaube ich, nach dem 4. Satz wirklich, wirklich etwas demoralisiert. Aber wie er sich da dann wieder gefangen hat, dieses lange Aufschlagspiel zum 3:1 für Carlos Alcaraz war dabei. Und Sinner musste immer wieder hinterherlaufen und dann bei 5:4 kann Carlos Alcaraz ausservieren und er kriegt das Break zu 15 mit teils atemberaubenden Punkten von Jannik Sinner.
Ja, das war dann, muss man sagen, wirklich wieder sehr gut. Da hatte er dann halt auch den 3. oder 4.
Sehr gut. Nicht geschimpft, ist genug gelobt, ne?
Naja, also wir gucken mal an, was hat er an dem gemacht. Also erst setzt er einen tiefen Return, da kriegt Alcaraz eine Vorhand nicht mehr rein. Dann ein zweiter Aufschlag, spannenderweise kriegt er den tief, also zweiter Aufschlag von Alcaraz im zweiten Punkt, den kriegt Sinner dann tief rein und kann da den Fehler erzwingen. Dann macht Alcaraz einen schönen Punkt und dann der, über den wir gesprochen hätten, wenn Sinner hier das Turnier gewonnen hätte, und zwar setzt Alcaraz einen spektakulären Stop, und er hat sehr, sehr gute Stops im 5. Satz gesetzt, setzt einen spektakulären Stop und Sinner steht sicherlich einen Meter hinter der Grundlinie, läuft an den ran, antwortet mit einem Stop und an den kommt Alcaraz nicht mehr ran und Sinner versucht wirklich das ganze Stadion anzuzünden und holt sich dann auch den nächsten Punkt, und dieser eine Punkt war halt wirklich herausragend gut. Ansonsten würde ich sagen, Alcaraz war da schon nervös, auch nervöser, als wir das von ihm kennen, aber dieser eine Punkt, der war halt schon Wahnsinn und hat dann auch so die nächsten paar Minuten bestimmt, es war ja dann auch so, dass Sinner nur noch 2 Punkte vom Matchgewinn ein paar Minuten später entfernt war, weil er dann wirklich bis zum Tiebreak der bessere Spieler war.
Alcaraz hat gesagt, an einen Punkt wird er sich sehr, sehr lange, sehr gerne erinnern. Das ist bei 5:6 aus seiner Sicht 15:30, und da geht es darum, dass er Matchball oder 30 beide hat, Matchball gegen sich oder 30 beide, und wie er den Punkt gemacht hätte, da wäre er sehr stolz darauf gewesen und wäre sehr glücklich darüber gewesen, wie der Punkt abgelaufen ist. Die beiden nächsten Aufschlagspiele gingen nämlich beide nochmal über Einstand und dann ging es in den Match-Tiebreak, und dieser Match-Tiebreak, da hat Sinner zwar 2 Fehler gemacht, aber die ersten 7 Punkte gingen alle an Alcaraz, und das teils mit unfassbaren Punkten. Der Kollege von der DPA und ich, wir haben uns nur angeguckt, haben Schäl gelacht, weil das war unfassbar, wie Alcaraz dort gespielt hat, wie der da nochmal aufgezogen hat, das war unfassbar.
Ja, hier habe ich auch wirklich dann zu jedem Punkt Notizen gemacht. Ich lese vor. Erstes Mini-Break, dominiert mit der Vorhand. Nächster Punkt, Vorhand-Winner. Nächster ist eine Rückhand von Sinner, die lang ist, aber Sinner ist total unter Druck. Dann kommt dieser Vorhand-Winner, den er aus der Luft nimmt, wo Sinner quasi einen Ball die Linie entlang an ihm vorbeischieben will, und Alcaraz bewegt sich aggressiv rein und zieht ihn dann cross an Sinner vorbei. Nächster ist eine Rückhand auf die Linie, also wirklich perfekt auf die Linie gespielt, Vorhand von Sinner lang. Dann Vorhand spielt Sinner eine Vorhand ins Netz, dann eine Rückhand die Linie entlang als Winner von Alcaraz, auch wieder super spektakulär. Dann geht's 1-2 Minuten hin und her, und dann muss man sagen, setzt Alcaraz zum Matchgewinn quasi die Nadal-Gedächtnis-Vorhand die Linie entlang, wo ihn Sinner eigentlich schon eine Ecke hat, und er spielt sie dann halt wirklich Zentimeter genau vorbei, und war ein herausragend gut gespielter Tiebreak von Alcaraz.
Und damit gewinnt er den Tiebreak mit 10:2, gewinnt seinen 5. Grand Slam. Er ist 22 Jahre alt. Auch Rafael Nadal hatte mit 22 seine 5 Grand Slams schon gewonnen, und er hat sich damit jetzt schon unter die besten Spieler der Geschichte dann auch gespielt. Und wir werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Grand Slam von Jannik Sinner sehen. Aber es ist schon erstaunlich, wie sehr Carlos Alcaraz gerade bei diesen großen Momenten dann so nochmal abliefert. Es gibt Turniere, in denen er früh ausscheidet. Es gibt Turniere, wo er sich nicht so richtig motivieren kann. Aber bei den ganz großen Events ist er einfach ganz weit vorne dabei.
Ja, man muss generell sagen, er hat eine sehr tolle Sandplatzsaison gespielt. Ich finde, er war über die letzten zwei Monate häufig sehr klug in den Entscheidungen, die er auf dem Tennisplatz getroffen hat. Und trotzdem ist er hier halt auf jemanden getroffen, der in Topform war. Das kann man über Sinner sagen, dessen bester Belag das nicht ist, der hier aber fantastisches Tennis gespielt hat. Und dass Alcaraz an dem noch vorbeigezogen ist, obwohl diese ersten beiden Sätze so gegen ihn gelaufen sind, obwohl er Matchbälle gegen sich hatte und es hätte schief gehen können. Trotzdem hat er es gebogen und ja, er ist einer der besten Spieler in der Geschichte sicherlich darin, diese engen Sachen für sich zu entscheiden. Jetzt schon 13 von 14 Fünfsatzmatches gewonnen. Ich glaube, nur einmal einen Tiebreak im Entscheidungssatz verloren. Das war damals, als er quasi noch ein Kind war, gegen Matteo Berrettini bei den Australian Open. Und das ist schon erstaunlich. Und das ist ja auch irgendwie das perfekte Narrativ. Sinner ist der Dominator in allen Matches, außer gegen Alcaraz. Alcaraz kann nicht auf dieselbe Weise dominieren gegen die anderen, aber wenn sie aufeinandertreffen, dann hat Alcaraz im Moment leicht die Nase vorn.
Das ist halt das, was wir auch immer gesagt haben. Das Grundlevel von Jannik Sinner ist höher. Also das mit dem, dieses Brot- und Butter-Grundlevel, das ist bei Sinner höher. Aber wenn es darum geht, sich in höchste Höhen hochzuschrauben, auf den Everest zu gehen, um spielerisch dort anzukommen, das schafft Carlos Alcaraz eher.
Ja, ich glaube, ich hatte die Tage mal gesagt, dass Sinner so eine Mischung aus Federer und Djokovic ist. Also diese Präzision von Djokovic, aber dieses Abfiedeln, was Federer halt so gut konnte. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ist Alcaraz vermutlich vom Niveau her der beste Spieler, den wir je gesehen haben in diesen Momenten. Heißt nicht, dass er mal der erfolgreichste Spieler aller Zeiten sein wird, aber ich glaube, er ist besser, als die Big Three es jeweils gewesen sind, weil sich in ihm so viel vereint. Es ist dieses Ausnahmetalent als Athlet, die technisch ziemlich perfekten Schläge und halt diese Fähigkeit, völlig nervenfrei in den entscheidenden Momenten anzugreifen. Und wie gesagt, es heißt nicht, dass er der Beste aller Zeiten sein wird, aber für mich ist er der beste Spieler, den wir je gesehen haben, und er schlägt dann halt selbst so eine Kombo aus Djokovic und Federer.
Carlos Alcaraz ist der Grand Slam Champion der French Open und damit zum fünften Mal Grand Slam Sieger und er verteidigt seinen Titel 2025. Ein Ergebnis müssen wir von heute Morgen oder von heute Mittag noch nachreichen, denn Jasmin Paolini und Sara Errani haben gegen Anna Danilina und Alexandra Krunic das Doppel gewonnen in drei Sätzen. Es war ihr erster gemeinsamer Grand Slam und sie haben das historische Doppel geschafft, 2024 Olympiagold in Paris und jetzt dann auch noch diesen French Open Titel. Sara Errani tritt von der Einzelbühne ab, indem sie Mixed und Doppel gewinnt bei den French Open. Das ist kein so schlechter Abgang von der Einzelbühne.
Ja, und Paolini gewinnt den ersten Grand Slam Titel ihrer Karriere. Man würde denken, sie hat fünf, aber ist halt nicht so gewesen. Fantastische letzte 13 Monate, aber zum ersten Mal einen Grand Slam Titel gewonnen. Und sie waren ja teilweise sehr dominant in diesem Turnier und teilweise war es ein bisschen wackelig. Und ich habe keine Ahnung, wie es für die beiden weitergeht, ob die das jetzt so durchziehen wollen, aber jetzt haben sie zumindest einen Grand Slam-Titel zusammen.
Ich glaube, solange Sara Errani noch doppelt spielen will, wird auch Jasmin Paolini weitermachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Errani nochmal mit einer neuen Partnerin dann weitermachen wird. Das kann ich mir momentan nicht so richtig vorstellen. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das waren die French Open 2025. Du sagst immer, wir haben nicht dieses eine besondere Match erlebt, deswegen gibst du eine 2- und eine 3+. Was gibst du diesem Turnier, nachdem wir das letzte Match als besonderes Match hatten?
Ja, also vor dem Match hätte ich eine 2 gegeben. Ich fand es eigentlich ein gutes, interessantes, spannendes Turnier, aber es hat so ein bisschen, also es hat interessante Matches gehabt, es hat besondere Matches gehabt, dass endlich Sabalenka und Świątek aufeinander getroffen sind. Generell die ganze Geschichte um Świątek, aber vor allem um Sabalenka war spektakulär. Der Weg der beiden Herren ins Finale war jetzt ein bisschen mau, wenn man drauf guckt, einfach weil sie nie so richtig herausgefordert worden sind, außer Sinner von Djokovic. Und ich würde jetzt auf eine 2+ hochgehen, weil das ist natürlich ein Match, was für immer in Erinnerung bleiben wird, aber es überstrahlt das Turnier ehrlicherweise, bis auf ganz wenige Geschichten, dann halt schon komplett.
Ich bin bei einer 1-, weil ich auch vor Ort war und weil ich, wie gesagt, das beste Match meines Lebens live gesehen habe heute und fand dieses Turnier aber extrem anstrengend. Also ich bin gestern Nachmittag hier so ein kleines bisschen wie ein Zombie rumgelaufen am Samstagnachmittag. Ich habe vom Frauenfinale am Platz gar nichts gesehen. Ich habe Gott sei Dank heute ein bisschen, also sehr viel sehen können von der Tribüne aus. Gestern von dem Frauenmatch fast gar nichts und deswegen... Also das waren schon sehr, sehr anstrengende 16 Tage, die wir hatten. Aber wer bin ich hier zu meckern oder was sollte ich hier jammern? Weil ich habe diese Möglichkeit, dies zu machen und das freut mich auch total und deswegen werde ich garantiert nicht rumjammern oder so. Aber ansonsten war es ein sehr anstrengendes Turnier und ja, das war's mit der heutigen Ausgabe. Philipp, ich danke dir für deine Zeit, weil das war auch nicht immer ganz einfach, die Zeit zu finden und dass du das immer noch machst, ist, finde ich, großartig. Ich verdiene mein Geld damit, du nicht und das, was wir so an Spenden reinbekommen und so, das deckt leider nicht den Arbeitsaufwand, aber wir sind darüber sehr, sehr dankbar. Vielen Dank dir, Philipp.
Ja, und vielen Dank an dich und an euch.
Ein, zwei Dinge würde ich gerne noch loswerden wollen. Vielen Dank für das nette Feedback, was es gegeben hat und auch zwischendurch kritische Feedback. Und da muss ich jetzt gerade noch mal einmal zwei Sätze dazu sagen, weil wir haben gerade in der ersten Woche einige Zuschriften bekommen von Menschen, die ihren Lieblingsspieler oder ihre Lieblingsspielerin, da kann man sogar gendern, nicht gewürdigt gesehen hat. Und das tut mir leid, dass wir das nicht geschafft haben. Und im einen oder anderen Fall habe ich auch einen Fehler gemacht und auch das tut mir leid. Aber gerade diese erste Woche war extrem, extrem anstrengend und stressig. Und dass ich da zwischendurch mal die ein oder andere Sache nicht mitbekommen habe oder hier auch falsch erzählt habe, das tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ich weiß aber nicht, ob ich mich bessern kann, was das angeht. Weil das hier, was wir hier machen mit dem Podcast, ist ein Nebenprodukt von dem, was ich jetzt mache, was ich jetzt beruflich mache. Ich schreibe für die Sportschau. Ich versuche dann auch noch andere Aufträge an Land zu bekommen. Und dieses Tennis, dieser Podcast, mit dem wir gestartet sind, der meine berufliche Karriere hier mit begründet hat, das ist ein Nebenprodukt inzwischen. Wir freuen uns, wie gesagt, über die Spenden, aber es kann sein, dass etwas hinten rüberfällt. Und da möchte ich bitte um etwas Verständnis bitten, dass sowas passiert. Es ist nicht so, dass wir alle eure Lieblingsspieler hassen. Einige hassen wir von euren Lieblingsspielern und Spielerinnen, aber nicht alle. Das, glaube ich, kann ich für uns beide sagen. Also es war ein Scherz. Es war ein Scherz.
Ja, und wir haben halt keine Redaktion im Hintergrund.
Genau.
Also das haben die allermeisten Medien. Wir haben es halt wirklich nicht. Wir haben auch nicht irgendeine Geheimperson, die hinten uns alles noch vorbereitet. Das machen wir schon alles selber. Und eben das, seitdem wir den Podcast machen, diese ersten zwei Runden sind ehrlicherweise immer sau anstrengend, weil man halt irgendwie 20, 30 Matches hat und sich am liebsten zu allen alle Infos aneignen würde. Aber es ist unmöglich, das zu schaffen. Immerhin ein Highscreen Thema ja von mir. Es gibt sehr gute Statistiken bei den French Open. Ich weiß jetzt schon, die wird es in Wimbledon und in den US Open nicht geben. So ist es nun mal.
Ja, das war's. Das war jetzt mein Wort zum Montag jetzt. Es ist nämlich schon Montag. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen. Gerade die Bewertungen. Da würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, macht das gerne bei Spotify beziehungsweise bei iTunes. Das würde uns eine ganze Menge helfen. Es hat sehr, sehr viele Hörer gegeben in den letzten 14 Tagen. Darüber freuen wir uns sehr und der Podcast wird immer mehr angenommen. Ich weiß oder ich kann erzählen, dass wir die ersten 4, 5 Jahre für vielleicht 50, 60 Leute gepodcastet haben und dass sich das jetzt so gut entwickelt hat und dass wir einer der reichweitenstärksten Podcasts, was den Tennisbereich angeht, in Deutschland sind. Das freut uns sehr und das macht uns auch ein bisschen stolz. Wenn euch das so gut gefällt dass ihr es unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun bei Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes und folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Tennis never stops. Morgen geht es schon weiter mit Stuttgart, Zertogenbosch und wo auch immer die Tennis Damen- und Herrenwelt dann unterwegs ist. Wir melden uns in geraumer Zeit wieder und dann pünktlich spätestens wieder zur Auslosungsvorschau zu Wimbledon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.